Hollario.
Gebrabbel ist immer und überall.
Ja, küsst die Hand, Andi. Wir sind schon wieder da.
Servus, grüß dich, grüß Gott, hallo. Und alles.
Und so weiter. Gebrabbel ist immer und überall. Das trifft auch auf unseren 5. Tag jetzt hier in Bad Leonfelden zu. Der erste Lagerkoller macht sich breit. Wir giften uns nur noch an
am Frühstückstisch. Eine Stunde lang am Frühstückstisch geschwiegen, danach eine Stunde lang auf den Zimmer uns gegenseitig angeschrien und alles an den Kopf geworfen. Es war ein reinigendes Gewitter, sodass wir jetzt diese Folge in Eintracht wieder hier aufnehmen können.
Und vor allem, bevor die Leute jetzt denken, das war wirklich so, ist es im Gegenteil. Wir sind ein bisschen zu harmonisch, sodass wir uns jetzt fake streiten den ganzen Morgen. Und es macht uns großen Spaß, sämtliche Zitate von Tic-Tac-Toe und Co. hier gerade rauszulassen.
Ich habe mich auch weinend im Badezimmer eingeschlossen. Das war mein Lieblingsmove bisher.
Ja, nee. Der Lagerkoller, also richtig, uns hat er noch nicht erreicht. Wir wissen nicht, wie es bei der Mannschaft ist, aber es sieht eigentlich noch ganz entspannt aus. Gestern Abend wurde hier Fußball geguckt. Man muss sagen, das Hotel ist ein bisschen understuffed beim Thema, ja,
also beim
Thema Bildschirme, sodass einfach kein Platz mehr war an dem einen Bildschirm, in dieser einen Räumlichkeit, wo man Fußball gucken konnte, sodass die großen anderen Bereiche wir alle leer sind und da auch nicht so viele Menschen saßen. Weil natürlich die Leute England-Argentinien gucken wollten. Aber
das haben wir dann einfach auf dem Zimmer getan.
Die zweite Hälfte. Die erste haben wir ja mit Teilen der Mannschaft zusammengeguckt beim Fanabend. Aber dazu kommen wir gleich. Als erstes, wie üblich auch in Bad Leonfelden, kommen wir natürlich zu einem anderen Thema. Andreas.
Ja, sehr gerne. Und zwar fragen wir uns, wie ihr euch auch, was trinken wir heute? Und wir trinken heute ein original schweizerisches Getränk.
Ach Mist, echt?
Ja, original Certified Swiss Cannabis-Extrakt ist da drin.
Wer hat denn da hier wieder versagt, dass wir jetzt hier was Schweizerisches haben?
Im Zweifelsfall du. Wobei es ist made in Austria mit Schweizer Cannabis. Also insofern ist es okay. Nö,
okay, dann ist es in
Ordnung. Ist okay. Dann also es ist,
hab ich recht gehabt.
Der Chillo Original Cannabis Eistee.
Ja.
In dieser Pappdose hier, das ist so ein Ding anscheinend.
Ja, dann mach mal auf. Full Disclaimer, es ist heute relativ früh am Morgen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Fortuna die Pläne geändert hat für heute. Das heißt, heute früh gibt es nur ein Kraftraumtraining für die Mannschaft und heute Nachmittag geht es dann auf dem Trainingsplatz. Da wir aber heute Abend verabredet sind, konspirativ, können wir da keine Folge so richtig aufnehmen, beziehungsweise es wäre mega stressig für uns, so dass wir gedacht haben, nein, machen wir doch heute Vormittag. Wir können ja eh vom Fanabend gestern ein bisschen noch erzählen und unseren Erlebnissen dort und dann machen wir das einfach so. Aber bis dahin, cheerio, Miss Andy.
Ja, Prost, Prosit.
Habe ich schon mal erzählt, dass Cannabis mich sehr müde macht.
Es schmeckt ein bisschen so, wie man gerüchteweise glaubt, dass es riechen könnte, ja.
Ist es eigentlich in Österreich illegal? Das hätten wir vorher mal abchecken sollen.
Naja, wir haben es natürlich im Spar-Supermarkt gekauft. Ich gehe davon aus, dass es damit grundlegend legal ist.
Ich meinte den Cannabiskonsum an sich.
Ach so. Weiß ich nicht, ja, ich habe auch nichts dabei. Hier war überraschenderweise auch nichts. Wir haben den Fernseher geguckt.
Also der Fernseher ist jetzt hier, wenn ihr Video guckt, zu meiner Rechten. Ich greife jetzt einfach mal.
Nee. Einfach nur eine Spritze reingegriffen.
Kann passieren hier, ja. Im Mannschaftshotel. Ja, wir waren gestern beim Fanabend.
Und es war schön.
Obwohl, ich glaube, da reden wir noch nicht drüber.
Das war der kleine Teaser.
Das war der Teaser.
Worüber reden wir denn, Thorsten?
Wir reden über folgende Dinge, über Michael Stade. Andi, deine Meinung.
Discuss.
Ja, also,
schwierig.
Fangen wir mal von vorne an. In den letzten Tagen haben wir wahrscheinlich doch ein paar Personen gesehen, gab es doch den einen oder anderen Artikel in der Bild zum Thema, was denn da gerade mit dem Finanzvorstand passiert. Auch Thema zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, dass es da ja gewisse negative Energien gab. Ich persönlich bin immer sehr vorsichtig bei Bildartikeln, insbesondere wenn das so die einzige Quelle ist, wo man was hört. Es ist meistens dann doch immer so ein bisschen tendenziös. Das kann man auch diesen Artikel nicht absprechen, ja. Die doch sehr klar gegen den Aufsichtsrat und ja deren ich sage jetzt mal, Schutzbefohlenen Michael Stade gerichtet sind, auch immer noch gegen die Entscheidung, das war in den letzten Wochen so, gegen Arndt Hovemann. Bevor wir das bewerten, es gab jetzt aber auch noch, und das ist dann immer hilfreich, wenn man eben noch eine zweite Einordnung hat, noch ein Artikel von der Rheinischen Post, relativ lang, den unser gestriger Gast Tobi Dickelbock verfasst hat. Den können wir wirklich nur empfehlen, denn wir werden jetzt nicht den gesamten Artikel und alle Inhalte wiedergeben, aber zumindest grob für das Szenario, es hat halt doch mehrere Entscheidungen von Michael Stade gegeben, die für Irritationen gesorgt haben. Also sowohl bei Kunden, wo es um Zahlungsaufschübe ging, als auch intern, wo es wohl um Gehaltsneuverhandlungen ging, als auch Diskussionen mit der Stadt. Und die Irritationen kamen wohl vor allem im Vorstand auf, also bei Alex Jobst vor allem, aber auch bei Samia Arabi. Und es klingt für mich alles so, als wäre da vielleicht ein bisschen wenig gesprochen worden miteinander. Jetzt hat Tobi Dickelbock ja in seinem Artikel geschrieben bei der Rheinischen Post, dass das aber hier im Trainingslager geändert wurde. Wir können auch bestätigen, dass alle Handelnden außer Michael Stade hier zu Besuch waren im Falkensteiner, aber man war dann wohl auch mal auswärts irgendwie zusammen unterwegs und hat das geklärt. Vermutlich hatte man Angst vor Leaks hier im Hotel, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ein bisschen wurden die Wogen da wohl geglättet. Aber ja, da rumort schon wieder was hinter den Kulissen. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich so, ich habe langsam ein bisschen die Nase voll von immer diesen Störfeuern hinter den Kulissen. Ich meine, da hatten wir in der letzten Saison natürlich tendenziell eher Richtung Sportvorstand und so genug schon. Jetzt ist das Thema gerade mal, sagen wir, die Baustelle ist gelöst. Sami Arabi macht seinen Job und ziemlich gut, wie wir, glaube ich, alle bisher finden. Aber jetzt macht sich halt dieses neue Feld da auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Vorstand, also vor allem Alex Jobst, sehr gerne mit Arndt Hovemann weitergemacht hätte und dass natürlich jetzt diese Entscheidung nicht von ihm getroffen wurde. Ist ja logisch, ist ja auch nicht sein Job, dass Arndt Hovemann gehen muss und stattdessen Michael Stade kommt. Und ich habe eben das Gefühl, man hat sich da noch nicht so richtig zusammengerauft, denn Michael Stade hat, was man so hört, ja den Auftrag gekriegt, weiterhin Geld einzusparen. Ja. Eben auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir ja nicht zwangsläufig davon ausgehen können, nächste Saison einfach ganz easy aufzusteigen. Ja, also korrekt. Das gibt's im Fußball nicht und das sollte man auch nicht einfach so erwarten, trotz aller, sag ich mal, positiver Entwicklung bisher, die der Kader, die Mannschaft so machen. Und jetzt ist eben so natürlich die Notwendigkeit, dass man sich eben auch auf eine Zukunft in der dritten Liga vorbereitet, irgendwie gegeben. Und ich glaube, das wurde nicht so klar intern kommuniziert, sodass natürlich Leute wie Arabi oder Jobst, die tendenziell ja ambitioniert sind und nicht ewig in der dritten Liga bleiben wollen, womöglich da so ein bisschen irritiert waren. So, ja Moment, wir wollen doch
Handbremse
aufsteigen.
Handbremse wird angezogen, ja, was soll das denn jetzt? Ne?
Ja. Und wie gesagt, wir gucken von außen drauf. Ne? Wir hatten jetzt die Artikel in der Bild und in der Rheinischen Post. Aber ich glaube, wir können von unserer Warte gerade nur die Genervtheit von diesen Themen so ein bisschen ausdrücken und die Leute wirklich ernsthaft bitten, sich da mal zusammenzuraffen. Und das scheint aber jetzt ja ein bisschen geglättet zu sein. Aber wir müssen jetzt, glaube ich, die Saison wirklich es schaffen, auch hinter den Kulissen an einem Strang zu ziehen. Ich meine, klar, das Thema Aufsichtsrat wird im November aufkommen mit der Jahreshauptversammlung.
Genau, und da waren nämlich zwei Aspekte in dem Artikel, die ich noch ganz bemerkenswert fand. Zum einen die Information, dass es wohl ein sehr eindeutiges Ergebnis pro Stade gab. Also 8 von 9 Aufsichtsratmitgliedern haben wohl dafür gestimmt und es gab eine Enthaltung, also keine offizielle Gegenstimme. Und die zweite Information, die ich ganz interessant fand, war entgegen der Meldung der Bild, dass gerade die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden sich doch eher für einen Verbleib entschließen wollten oder für ein erneutes Antreten, schreibt jetzt Tobias Dinkelbock, dass aus seiner Information heraus es eher danach aussähe, als würden die beiden dann doch sich nicht nochmal zur Wahl aufstellen lassen. Auch da wieder ja gemischte Informationen, es wird ein spannendes Thema bleiben, aber bis dahin sollte man sich doch im Sinne des Vereins irgendwie gucken, dass man da vernünftig zusammenarbeitet und einfach die Kommunikation sucht.
Genau. Ich meine, ich kann das schon auch verstehen, dass wenn Stade da loslegt, und ich glaube, Stade ist vermutlich, wie gesagt, wir sind bei dem Thema wirklich eher auch der Blick von außen, haben da jetzt nicht so die krassen Insights. Vermutlich kann der relativ wenig dafür. Er kriegt halt den Auftrag, hat er halt die 2 Tage pro Woche, genau, in denen er was macht. Und dann legt er halt mal los. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß, Alex Jobst hat sehr viel mit der Stadt Düsseldorf in den letzten Jahren gesprochen, um da auch das Verhältnis zu verbessern. Auch Stichwort Arena-Mieten, Beteiligung und so weiter. Wenn jetzt Stade da von der anderen Seite reinkommt und nochmal nachverhandeln möchte und so, das ist dann vielleicht, wenn das nicht so, sag ich mal, mit einer Sprache passiert, sondern von verschiedenen Seiten kommt, ist auch nicht immer so ein professionelles Bild. Aber wie gesagt, ist alles Spekulation. Ja. Wir wissen ja nicht, was da im Detail und wie das gelaufen ist. Aber ich kann natürlich mir das dann schon vorstellen, wenn man sich da nicht ausreichend koordiniert. Und das ist vielleicht eben, wenn jemand nur noch für 2 Tage pro Woche zur Verfügung steht, dann eben auch nicht so einfach, ne? Darum kann man alles hinterfragen. Wir wissen natürlich auch nicht, inwiefern Arndt Hovemanns Verbleib finanziell problematisch gewesen wäre. Das sind alles Fragen, die sind nur sehr schwer transparent auch zu beantworten. Aber trotz allem, also nochmal unser Appell, sich da ein bisschen zusammenzuraffen, damit wir wirklich alle fokussiert auf den Sport da an einem Strang ziehen können dieses Jahr. So, ich glaube, so viel mal zu diesen politischen Themen. Ne? Manche Leute schlafen da dann, glaube ich, immer gleich ein, wenn wir jetzt von Vereinspolitik anfangen.
Jetzt
aber
zum Spaß.
Jetzt zum Spaß, genau. Denn wir waren gestern, jetzt fangen wir wirklich damit an, beim Fanabend hier. Der fand statt in einem Nachbarort. Boah, weißt du, wie der Ort heißt?
Schenkenfelde, irgendwie sowas, Schenkel, keine Ahnung.
Da hatte die Fanbetreuung um den lieben Dominik herum diesen Abend organisiert in der Schenke, hieß die nicht irgendwie?
Marktschenke, meine ich. Und lustigerweise, das Bürgerbüro oder Bürgeramt ist in der oberen Etage. Also,
ach so. Ja, ja. Genau, dort hatten sie einen Fanabend organisiert, also wo sich einerseits die Fans, die hierher gereist sind, treffen durften, konnten, aber auch dann eben ja Teile der Mannschaft und des Trainerteams vorbeigeschaut haben. Es gab einen Bustransfer.
Sehr schön, ja.
Und dieser Bustransfer fand hier oben vom Hotel und von den Hotels im Ort statt mit dem Mannschaftsbus. Wir durften gestern Mannschaftsbus fahren.
Und bescheiden wie wir sind, haben wir uns auf den Trainerplatz gesetzt. Also Alex, falls du das hörst, wir haben versucht, alles da zu hinterlassen, dass es noch gut ist.
Ja, ja. Die Taschentücher in der Sitzritze. Die
Kaugummis sind drunter geklebt.
Kaugummi unterm Sitz. Das ist von uns, ja. Und natürlich die Gebrabbelaufkleber. Warum haben wir keine Gebrabbelaufkleber im Bus geklebt? Andi.
Ja, Mist. Vertane Chance.
Wir haben die Chance vertan, genau. Wir wurden aber gewarnt bei den Treppen. Und ich habe jetzt auch mitgekriegt, warum. Denn niemand Geringeres als Dominik Heinz hat sich gestern beim Aussteigen wohl hingelegt, ist sich auf den Treppen ausgerutscht, hat sich ein paar Schrammen geholt.
Hat er mir gestern gar nicht erzählt.
Ja, genau. Und der Busfahrer warnte uns, der gute Jens, nämlich beim Einsteigen, Vorsicht, die Treppen können, beim Aussteigen können sie rutschig sein. Und ja, so war es auch. Ja, wie fandest du den Mannschaftsbus?
Ziemlich also cool tatsächlich.
Marmorbeschläge,
die, ja, das da,
der Whirlpool hinten drin.
Dass da an jedem Platz eine persönliche Hostess auch jetzt einfach mitfährt, wenn der nicht ganz voll ist, fand ich schon der Wahnsinn.
Ja, jeder Spieler eine PlayStation 5 Pro.
Ja, also stark. Ich sag mal, die Champagnerbar und die Austern haben mir am besten gefallen.
Ja, ja, ja.
Nee, und Spaß beiseite.
Der Whirlpool in der oberen Etage.
Nee, aber schon schön. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Also was man sich vorstellen muss, also andersrum. Es gibt ein Video, was Thorsten aufgenommen hat.
Bei Instagram.
Bei Instagram, da könnt ihr mal eine kleine Bustour von vorne nach hinten sehen. Was ich gar nicht so bedacht hatte, ist, dass ja eigentlich nur die Hälfte der Sitze von so einem normalen Bus da drin sind. Weil jede Sitzreihe, es gibt immer 2 links und 2 rechts, hat dann quasi ist wie in so einem Vierer aufgebaut, nur dass die gegenüberliegenden Sitze halt keine Sitze sind, sondern Fußablagen. Ja. Dass man da die Füße lang ausstrecken kann.
Also, wobei sich keiner von den Fans getraut hat.
Nur aber die Spieler.
Als wir später mit den Spielern zurückgefahren sind, die natürlich alle.
Ja.
Aber ja, bequem ist das auf jeden Fall. Aber so wahnsinnig viel Platz, also für 30 Spieler ist da kein Platz oder so, ne?
Nee, haben wir ja auch noch auf der Rückfahrt noch gemerkt. Da wurde es dann doch einigermaßen voll. Und als wir dann mit Zimbo nach dem Aussteigen noch quatschten und gesagt haben, ja, da kann er jetzt nicht mehr so, also der Mannschaftsbus ist ja voll, wie wollte er das dann machen, sagte Zimbo, ja, es kommen ja auch noch 4 Leute.
Ja, ja.
Aber er wollte uns nicht verraten, welche 4, also das hätten wir natürlich gerne hier geleakt.
Aber wir haben gelernt, er ist neuer Assistent von Arabi.
Genau, Samir Arabi hat dann nämlich gesagt, nee, das müssen wir mit dem Zimbo klären.
Ja, und Arabi wollte auch nicht sagen, welche 4 Spieler noch kommen, es ist ganz verrückt.
komisch, ja.
Aber wir haben es gestern ja selber schon mit Tobi Dinkelbock so ein bisschen rausgearbeitet. Auf der 6, auf der 10, Außenbahn, ja. Linksverteidiger, würde ich jetzt spontan sagen, das sind die 4. Beziehungsweise kann natürlich sein, dass der 10er auch gleichzeitig Flügelspieler ist. Naja. Ja. Ja, also so sind wir mit dem Bus hingefahren. Hinten sind so ein paar Tische im Bus, da ja. kann wahrscheinlich Karten gekloppt werden. Aber tatsächlich gar nicht so viele, ne? Die meisten sind eher wirklich diese Fußablageplätze. Mhm. Zum Relaxen. Ansonsten faszinierend, wir haben ja vorne gesessen, was so ein Bus für Knöpfe hat, ne?
Ja, wahnsinnig viele Knöpfe und 3 Scheibenwischer. Es gibt nicht nur die 2 Scheibenwischer, die jedes Auto so links und rechts hat, sondern es gibt auch noch im oberen Drittel des Busses einen Scheibenwischer. Und, wofür auch immer der ist, ehrlich gesagt.
Und der Freibereich, der entsteht, der ist so in Slipform. Das fand ich sehr lustig.
Ja.
Naja. Ja, so sind wir also zur Marktschenke rübergefahren.
Wir nennen das jetzt einfach
so. Wir nennen das jetzt
so. Die Marktschenke.
Das ist jetzt, wir könnten es recherchieren, aber leider keine Zeit, leider. Und da gab es erstmal Abendessen. Da waren 2 Gerichte vorbereitet: Schweinebraten oder Spinatknödel. Mhm. War ganz okay, so reichliche Portionen. Das sind wir hier allerdings aus dem Hotel nicht gewohnt, wo die Hauptgerichtsmahlzeiten vor allem abends eher dezent ausfallen. Ja. Also es gibt sehr viel Buffet, Salat und Suppe und so weiter drumherum. Also hungern muss man nicht. Aber das eigentliche Hauptgericht ist immer eher zurückhaltend serviert. Mhm. Und das war da nicht der Fall. Im Gegenteil, das hat irgendwie keiner aufgeschafft.
Boah, es waren 3 große Scheiben Schweinsbraten bei mir. Ein wirklich riesiger, so ein, also ich weiß gar nicht, was für ein Ball das gewesen ist. Also so. Müsste jetzt Video gucken, leider. Ein riesiger Knödel. Und eine große Kartoffel und ein Schälchen mit Sauerkraut. Ich habe es ehrlich gesagt nicht aufbekommen, aber am Nebentisch saß ein junger Mann, der hat dann noch von Freddy das Sauerkraut gegessen und hat sich noch Knödel und Kartoffeln nachbestellt. Der muss wahnsinnigen Hunger gehabt haben.
Ja, aber hallo, naja, wenn man im Hotel nichts kriegt, dann okay. Ja. Ja, also da wurde erst gespiesen und die Mannschaft kam dann so eine Dreiviertelstunde später. Die kamen dann nochmal mit dem Bus. Also ich glaube, der Bus ist da noch 2-mal gefahren.
Ja.
Und da kam, Sami Arabi war da. Und ich glaube, von den Co-Trainer auf jeden Fall Ilja Goev.
Genau.
Der uns ja auch noch kannte aus Marbella.
Er wollte sich auch zu uns setzen.
Aber hat er nicht mehr geschafft.
Schade.
Dann Sascha Rösler war dabei.
Torwarttrainer, dessen Namen ich offen gestanden nicht kenne.
Finn Müller, glaube ich. Und dann, ja, von den Spielern Dominik Heinz, der bei uns saß. Mit dem haben wir uns lange unterhalten. Dann natürlich Jurit Henrichs, Kapitän, Fabian Schleusner, Matthias Zimmermann und
Meise.
Ich glaube, ja genau, der
Felix Meise.
Felix Meiser.
Meiser.
Meise ist sein Spitzname,
man nennt ihn
das
Meise,
lernen wir
ja.
heute noch.
Ja, okay.
Ja, ich glaube, das waren alle, ne? Nicht, dass wir jetzt einen vergessen, das wäre gemein, aber haben natürlich auch nicht alle bei uns gesessen. Sodass
nee, aber ich glaube, das waren sie tatsächlich.
Ja, genau, das waren also die Spieler und die wurden dann, wie auch letztes Mal in Marbella, wurden dann so ein bisschen an die Tische verteilt. Ja, und wir haben uns da ausführlich mit Dominik Heinz unterhalten, zumindest bis das Fußballspiel losging. Dann, dann haben alle doch ihre Aufmerksamkeit mehr Richtung Fußballspiel gelenkt. Sehe ich aber auch ein bei Argentinien, England. Und sie hatten auch noch eine Dartscheibe dabei, da wurde draußen dann Dart gespielt, da haben wir aber nicht mitgemacht, sondern ja, wir haben uns sehr intensiv mit Dominik Heinz unterhalten, der, das kann man auf jeden Fall sagen, ist jetzt schon ein sehr offener Typ, ne? Ist jetzt
total
durchaus redefreudig und hat auch nochmal seinen Wechsel sehr gut erläutert, dass halt einfach gesagt hat, so Kapitel Köln war halt jetzt vorbei und es hat ihm sehr imponiert, das konnte man auch schon mal in der Zeitung lesen, aber er hat es nochmal sehr genau gesagt, dass er es richtig toll fand, wie Arabi und Ende zu ihm gekommen sind und er hatte halt auch einfach ein super Gefühl bei den beiden und eben bei dem Bemühen und da seine Kinder halt jetzt gerade in dem Alter sind, Kindergarten, eine kommt glaube ich in die Schule, da, wo er einfach sehr, sehr gerne da bleiben wollte. Die Kinder waren wohl, als er gesagt hatte, die hatten das natürlich vorbereitet, dass sie jetzt wahrscheinlich umziehen müssen. Da waren die Kinder sehr traurig wohl und so konnte er das dann quasi auffangen. Also er bleibt da in Köln wohnen und fährt jetzt immer eine Dreiviertelstunde zum Fortuna-Training etc. Ja, er hat ansonsten gesagt, er hat eigentlich immer für, und das stimmt ja auch, für größere und traditionsreiche Vereine gespielt und er sagt, tatsächlich sind das so softe Faktoren, die für ihn total wichtig sind.
Ja, es ist schöner, in ein Stadion zu kommen, gerade als Gastmannschaft und im Gästeblock sind richtig viele Leute, machen richtig Radau und feuern dich an, sagt er, als wenn du da rausgehst und dann stehen dann 10.
Ja, er war auch ein bisschen neugierig, so wie so unsere Szene so ein bisschen drauf ist. Und
ob es dann rund gehen würde.
Und, ja, was man da so erwarten könnte, da könnten wir ihm versichern, wenn die Mannschaft auch nur einen Hauch mehr zeigt als das Team letztes Jahr, dass ihm die Sache am Herzen liegt, dann braucht er sich keine Sorgen über die Unterstützung machen, dann wird die ziemlich groß und unterhaltsam sein. Für ihn ist das allererste Spiel in Mannheim auch ein ganz wichtiges. Ne? Ja. Er ist ja Pfälzer und kommt aus der Ecke und da ist eine große Rivalität mit Waldhof Mannheim, sodass er sagt, also für das Spiel brennt er natürlich total. Kleiner Einschub, was das Spiel betrifft. Wir haben, sag ich mal, die Bestätigung von Jorrit Hendricks selbst eingeholt, ob er denn gesperrt ist am ersten Spieltag oder nicht. Wir hatten die Vermutung schon geäußert
genau.
Und bei unseren Recherchen und meine Recherchen waren korrekt. Jorrit Hendricks meinte auch, also nach seinem Wissen darf er am ersten Spieltag nicht spielen. Ist bisher noch nicht so thematisiert worden, aber das ist tatsächlich der Fall, weil er saß so ein bisschen daneben, hat ja auch dein Foto schön Foto gebombt.
Schöne Fotobomb, ja.
Und ja, genau. Also mit Jorrit haben wir uns so ein bisschen am Rande unterhalten, heute Morgen auch noch mal beim Frühstück ein bisschen Blödsinn gemacht.
Ja.
Ist auf jeden Fall, der war auf jeden Fall auch ganz gut drauf. Ja, Zimbo sowieso. Schleusen haben wir jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich glaube, bei Meiser, er war so ein bisschen, er ist halt auch sehr jung, das war für ihn noch so. Also ich hatte das Gefühl, er war so der Zurückhaltendste.
Ja, ja, er saß da hinten in der Ecke und hat dann das, glaube ich, so ein bisschen, ja, nicht über sich gehen lassen, das ist ein bisschen doll formuliert, aber er wirkte schon ein bisschen schüchtern. So,
ja,
das,
genau. Ja. Und das kann man, glaube ich, so einem jungen Mann dann auch nachsehen in der Situation.
Ja, bei Heinzi fand ich noch ganz spannend. Wir haben uns über seine Station und auch über so ein bisschen, was denn im vergangenen Jahr so schiefgelaufen ist, unterhalten. Das war auch, da hat er auch Meinung zu, sagen wir mal so.
Ja, genau, sagen wir es mal so. Ich glaube, das kann man schon formulieren. Er ist nicht der größte Fan von Markus Anfang, weil die beiden auch eine Geschichte in Köln hatten, wo mehr oder weniger Markus Anfang ihn dann auch nicht mehr auf ihn gesetzt hat und er das so hintenrücks über den Brater erfahren hatte. Also er konnte, sagen wir mal, unsere Meinung zu Markus Anfang, mit der wir wirklich nicht hinter den Berg halten, er konnte die durchaus nachvollziehen und hat sich jetzt nicht verteidigend vor ihn geworfen. Und ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also ja, also das konnte er nachvollziehen. Er war auch ein bisschen, also hat auch viel Empathie gezeigt, jetzt gerade für Elias Eguli. Das fand ich sehr sympathisch, wo er auch meinte, den Jungen müssen wir gerade so ein bisschen aufbauen nach der ganzen Situation. Das ist richtig hart, was da jetzt so passiert ist. Und ja, also er freut sich auf jeden Fall auf die Sache. Wie gesagt, er hat ja auch noch nie dritte Liga gespielt. Also ist auch für ihn noch so ein bisschen neu. Und jetzt will er natürlich, also er ist natürlich schon ambitioniert und will ja was bewegen. Aber das Paket hat für ihn halt einfach gepasst jetzt. Und er meinte halt auch, er konnte sich natürlich auch in die Köln, wir haben ein bisschen über die Köln-Derbys noch gesprochen. Ja. Gerade das 1-1 mit Johannesson und so weiter. Da meinte er, wie unfassbar wütend sie damals waren.
Ja, aber auch da fand ich tatsächlich ganz schön, weil ich eröffnete das Gespräch mit so, da bist du aus dem Feindesland jetzt hier angekommen. So, ne? Und das war dann so ein bisschen der Opener. Und er sagte dann auch, ja, aber so ein Johannesson, also er kann das schon verstehen, warum da die Düsseldorfer Seite auch wirklich nicht glücklich war. Ne? Also,
er wusste auch Bescheid hier, genau, so mit Wappen klopfen.
Genau, klopft sich im Spiel beim FC Köln nach seinem Tor aufs Wappen. Und wechselt dann dahin. Da sagt er, das ist schon eine Hausnummer, die man, das machst du eigentlich nicht. Ne?
Ja, ja, genau. Also ich glaube, er hat ein gutes Gespür. Er ist natürlich auch ein erfahrener Mann letztendlich.
17. Profi, ja, meine ich, hat er gestern gesagt.
Ja, ja, genau. Ne? Und darum weiß er natürlich auch, was sich da so ein bisschen gehört und was nicht. Ja, wie gesagt, also es war ein schönes Gespräch, war sehr offen, hat Spaß gemacht. Vielleicht an dieser Stelle nochmal auf jeden Fall danke für die Organisation. Also gerade an Dominik, glaube ich, der da sehr federführend war. Mhm. Man kann auch sagen, es hieß erst, dass die Getränke selbst gezahlt werden müssen.
Haben Thorsten und ich jeweils ein kleines, stilles Wasser bestellt.
Und dann sagte Samir Arabi, dass wir uns da mal keine Gedanken machen sollten und dann haben wir Champagner bestellt und noch ein bisschen Kaviar kommen lassen.
Ja, das
was ja in der Marktschenke das Übliche ist. Dann, wir haben eine Maracuja-Schorle hier aus der Gegend, nicht Schorle, Limo, aus der Gegend getrunken.
Gut, ja.
Die fanden wir ganz gut.
Ja.
Ne? Die Mühltaler Maracuja oder sowas.
Ja, Mühlviertler.
Vielleicht kriegen wir die nochmal und können die dann so fake testen hier im Podcast oder so.
Mal schauen.
Ja, war auf jeden Fall also ein schöner Abend. Wie gesagt, nochmal danke für die Organisation. Ich finde das grundsätzlich sehr gut, dass Fortuna sich nahbar gibt und eben nicht so eine große Distanz zu den Fans aufbaut. Ich glaube, dass das auch wichtig ist jetzt gerade in der dritten Liga. Auch hier nochmal der Appell, den wir auch gestern schon gesagt haben. Gerade diese Woche könnt ihr noch frei eure Dauerkarten erwerben. Und ich fände das super cool, wenn wir diese letzten 1.500 bis zur 20.000 irgendwie hinkriegen. Das wäre einfach ein Brett. Da würden alle nochmal auf Fortuna Düsseldorf gucken und sagen, okay, in Düsseldorf, die Fans stehen dahinter. Also wenn ihr noch nicht eine Dauerkarte habt, denkt doch gerne nochmal drüber nach. Ja, und dann sind wir zurückgefahren, das hatten wir schon gesagt, und dann verteilte es sich so, die Mannschaft, also zweite Halbzeit, die erste Halbzeit haben wir dort geguckt und dann die zweite haben dann die Leute hier im Hotel geschaut und ja, jetzt heute Nachmittag geht's dann zur nächsten Trainingseinheit. Wir haben gestern schon sehr viel über den Kader so insgesamt gesprochen. Mhm. Bei unserer Vorschau sind jetzt noch so 2, 3 Neuzugänge von außen übrig und wir haben zumindest eine neue Nachricht bekommen, sodass wir jetzt zumindest auf einen Spieler, und ich glaube, bei einem habe ich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass da noch was kommt, drauf gucken können. Und zwar haben wir ihn heute jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ja. Ich rede von Felix Konstantin Meiser, unserem neuen Innenverteidiger, der auch gestern ja neben Heinz in der ersten Halbzeit gespielt hat, 19 Jahre jung und Rechtsfuß und hat einen Vertrag bis 2029 gekriegt und trägt die Rückennummer 20. Er ist ja eigentlich so ein bisschen gedacht, eigentlich als Elias Egoli-Nachfolger, glaube ich, weil das so relativ zeitgleich alles passierte. Da müssen wir jetzt also schauen, was das jetzt für die Innenverteidigersituation bedeutet. Haben wir gestern mit Tobi Dinkelborg, falls ihr das nicht gehört habt, aber es ergibt keinen Sinn, dass ihr diese Folge hört, aber die gestern noch nicht.
Ja.
Also dann wissen wir auch nicht.
Dann können wir es so sein lassen.
Dann können wir es auch lassen. Ne? Also das heißt, da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber zu Felix Meiser, da haben wir die gute Irina Fuchs aus Augsburg befragt. Die ist die podcastet und schreibt auch, glaube ich, bei der Rosenau Gazette. Und da wollen wir uns doch einmal anhören, was Irina uns so zum guten Felix Meiser erzählen kann.
Ja, also der Meise, wie er tatsächlich immer genannt wird vom Spitznamen her, also Felix Meiser, ist tatsächlich eigentlich ein gebürtiger Münchner, ausgebildet im Nachwuchs von dem TSV 1860 München, also einem Augsburger Nachbar. Er ist dann aber 2020 im Sommer in den Jugendbereich zum FCA gewechselt. Das ist auch ja mittlerweile häufiger der Fall, dass ja Nachwuchsspieler von 60 München oder vom FC Bayern auch in den Jugendbereich des FC Augsburg wechseln. Früher war es immer so ein bisschen umgekehrt der Fall, ist auch teilweise immer noch so, aber genau, da gibt es durchaus Juwelen, wie jetzt eben Felix Meiser, der dann direkt auch über die U17 bis in die zweite Mannschaft sich durchgespielt hat, ist überwiegend in der Regionalliga Bayern zum Einsatz gekommen. Ich glaube, insgesamt in seiner Karriere hat er 29 Spiele in der Regionalliga Bayern gemacht, kein Tor erzielt, ist aber auch nicht seine Hauptaufgabe, weil er ist als Rechtsfuß in der Innenverteidigung zu Hause, hat aber auch schon im defensiven Mittelfeld ausgeholfen. Ja, generell kann man sagen, dass er mit seinen 1,89 Körpergröße eine gute Athletik hat, ein gutes Stellungsspiel, eine gute Zweikampfstärke und generell ist er halt eher auch ein Defensivspieler mit defensivem Verständnis. Er ist ja viel auch im Bundesliga-Kader gewesen tatsächlich. Also wurde im Profibereich an die erste Mannschaft hingeführt. Also hat seit 24, glaube ich, auch bei den Profis mittrainiert, also bei der Bundesliga-Mannschaft. Und er hat auch mit 17 Jahren schon seinen langfristigen Profivertrag beim FCA bekommen. Das heißt ja auch etwas, man hat, glaube ich, schon sehr viel von ihm gehalten. Also er gilt durchaus als entwicklungsfähiges Talent, genießt einen sehr hohen Respekt und Anerkennung in Augsburg. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es auch eine Rückkaufklausel gibt. Ja, ich glaube, irgendwie so 600.000 Euro ist jetzt durchgesickert laut Transfermarkt, dass der FCA eine Rückkaufklausel sich hat einen Vertrag schreiben lassen. Das heißt auch bei einem Spieler mit 150.000 Euro Marktwert etwas. Generell ehemaliger U16-Nationalspieler Deutschlands, hat, glaube ich, dafür 2 Spiele gemacht. Ja, Jahrgang 2007, also gerade erst frische 19 in diesem Jahr geworden. Und also durchaus einer, der schon ja viel Vertrauen genießt, dem man den Durchbruch zutraut und von dem man bei, ja, wenn man sein Vertrauen reinsetzt und er regelmäßig spielen darf, auch, glaube ich, viel erwarten darf. Also in Augsburg, glaube ich, ist man durchaus davon ausgegangen, dass da was werden kann, weswegen man die Rückkaufklausel da auch eben sich hat vereinbaren lassen und weil man es ihm durchaus zutraut, dass er da mehr reißen kann. Ja, also ich wünsche Meise da sehr viel Erfolg bei der Fortuna. Ich glaube, dem kann man wirklich als Abwehrtalent sehr fördern und entwickeln. Und ja, hat eine gute Mentalität, ist ein bodenständiger Typ, total sympathisch und genau, wird sich bestimmt im Bundesliga-Umfeld, zweite Liga etablieren können über die Zeit. Wir drücken ihn auf jeden Fall die Daumen, werden ihn aus Augsburger Sicht natürlich auch beobachten.
Ja, vielen Dank, Irina, für die Einschätzung. Wir sind noch dritte Liga, also wir wollen nicht zu voreilig sein.
Bald.
Aber ich finde es in Ordnung, dass sie uns das zutraut, dass Meise, wie er heißt, bald mit uns auch in der zweiten Liga spielen wird. Ja, das ist insofern ganz interessant, also dass er jetzt schon eine Reihe Bundesligaspiele im Kader war, hatte aber tatsächlich keinen Einsatz bisher. Dafür aber eben in der Bayernliga, in der Regionalliga. Was mir da aufgefallen ist, er hat wenig gelbe Karten, ich glaube nur 2 oder 3 Stück, also Innenverteidiger in der ganzen Saison, ja. Das ist relativ wenig. Ja, jetzt haben wir ihn im Training, gebe ich ehrlich zu, ist er mir noch nicht so sehr aufgefallen, aber gestern haben wir ihn eine Halbzeit neben Dominik Heinz gesehen.
Aber er war halt nicht besonders gefordert, ne?
Ja, aber wenn ich das vergleiche jetzt, und über den haben wir auch wenig gesprochen gestern in unserer Analyse mit Levi Menzel, dann fand ich ihn etwas souveräner. Levi Menzel hatte doch die ein oder andere Situation mehr, wo er so ein bisschen gewackelt hat. Ob jetzt der Gegner wirklich so viel mehr Druck gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich fand ihn ehrlicherweise ganz gut. Man muss aber fairerweise sagen, er hatte natürlich Heinz neben sich, der, das habe ich ihm auch gestern übrigens gesagt, dass ich sehr positiv finde, wie viel gesprochen wird und dass er ja auch sehr viel Kommandos gibt. Dann meinte er ja auch, das sieht er halt natürlich als seine Aufgabe, auch als erfahrener Spieler. Und ich glaube, das hat ihm natürlich auch sehr geholfen, dass er da jemanden neben sich hatte, der ihm einfach auch gesagt hat, ne, Meise, geh vor, Meise, bleib.
Die Routine war da.
Und sonst was. Also er hat das ganz gut gemacht. Ich würde ihn auch gerne Samstag gegen den LASK noch mal ein paar Minuten sehen, wie er sich gegen so einen starken Gegner dann vielleicht auch behauptet. Und wie gesagt, also jetzt in der Hierarchie ist halt vielleicht die spannende Frage, wo steht er? Ne? Tobi Dinkelbock meinte gestern, wenn Eguli jetzt bleibt, also Elias, dass er sogar Tim Oberdorf den Platz streitig machen könnte, Stichwort Geschwindigkeit. Inwiefern Felix Meise in diesen Zweikampf eingreifen kann, kann ich schwer sagen. Also das gestern war jetzt kein Fingerzeig vermutlich, sondern einfach mal die Kombination ausprobieren. Aber vielleicht auch da der Gedanke, also langsam schien er nicht. Ne? Er ist natürlich schon, hat auch eine gute Größe, aber ist halt auch halbwegs schnell unterwegs. Ja, also wie Irina sagte, Talent kann man, glaube ich, erkennen, muss man jetzt mal abwarten. Und ja, sie hat es ja auch erwähnt, Augsburg hat diese Rückkaufklausel, weil man jetzt nicht komplett sagt, der Spieler taugt nichts. Arabi schien ja auch sehr stark, ich glaube, das stand in der Rheinischen Post, hinter ihm her gewesen zu sein. Also wahrscheinlich, wie das so ist, das ist dann so ein Spieler, der im Nachwuchsbereich einfach eine gute Reputation besitzt und deshalb halt entsprechend auch von den Vereinen beobachtet wird. Ja, müssen wir mal abwarten, aber ich glaube grundsätzlich ein positiver Transfer. Ich hatte das, glaube ich, schon mal ein bisschen angemerkt, dass mir so ein bisschen hinter den zwei erfahrenen Oberdorf und Heinz die Erfahrung ansonsten ein bisschen fehlt. Ne? Das ist halt auch nicht bei ihm so.
Das wäre halt dann Eguli. Ne?
Vielleicht genau der. Der hat immerhin eine Zweitligasaison jetzt mitgemacht. Ja. Das ist dann grundsätzlich, wenn sich jetzt da nichts mehr ändert, könnte ich gut damit leben, muss ich sagen. Mhm. Aber ja, Felix Meise müssen wir noch ein bisschen beobachten, wie sich das so entwickelt. Tja, jetzt haben wir im Grunde noch auf unserer Liste offen Lukas Eixler und Miguel Gonçalves. Bei Steven van der Sloot, erstens haben wir über den gestern sehr viel gesprochen.
Ja.
Und da ist natürlich auch schwierig, Stimmen aus den Niederlanden etc. Aber da würden wir noch mal ein bisschen abwarten, wie sich die Situation auch mit ihm entwickelt. Ist ein bisschen blöd, ihn vorzustellen. Eine Woche später geht er dann. Aber ja, wir haben bei Felix Eixler noch was in Aussicht. Also da würde ich sagen, da könnte sich noch was tun. Ich sage ganz ehrlich, bei Miguel Gonçalves habe ich es aufgegeben, dass wir da aus dem Saarland was bekommen. Das Saarland wie immer problematisch.
Allerdings.
Also auch hier. Wir haben aber über Miguel Gonçalves ja gestern schon so ein bisschen gesprochen. Mhm. Ne? Er kam vom FC Homburg, zentraler Mittelfeldspieler, tendenziell eher defensives Mittelfeld, also eher einer für die 6 auch, wo er auch gestern im Test gespielt hat, ist 21 Jahre jung, Rechtsfuß, und hat bei uns aber einen Vertrag bis 2029, also durchaus was länger, trägt die Nummer 18. Im Training, das hatten wir gestern gesagt, noch nicht so auffällig. Ja. Er ist übrigens portugiesischer Luxemburger oder luxemburgischer Portugiese, ich weiß nie, wie man das dann nennt. Hat also zwei Staatsbürgerschaften und hat zwei Länderspiele jetzt für Luxemburg absolviert.
Ist im Übrigen in Luxemburg durchaus üblich. Es gibt eine sehr große portugiesische Community in Luxemburg.
Ja, darum scheinbar kommt er genau aus diesem Bereich. War in der Jugend des FC Düdelingen und ging dann über Gil Vicente in Portugal interessanterweise nach Homburg. Und da hat er letzte Saison 26 Spiele in der Regionalliga absolviert. Immerhin 3 Tore auch geschossen und 6 Vorlagen gegeben. Also ich weiß nicht, wie defensiv er da gespielt hat. Es ist halt wirklich leider etwas schwierig, Informationen aus der Regionalliga und zuverlässige Daten zu bekommen. Aber er gilt als spielerisch nicht schlecht und auch durchaus defensiv stark. Ich glaube, er passt damit systematisch ganz gut bei uns rein, weil er wahrscheinlich auch mal, wenn Not am Mann ist, auf so eine Achterposition in der Raute ausweichen könnte. Und wir hatten das gestern ja schon gesagt, wir fanden ihn gestern im Test in der zweiten Halbzeit das erste Mal so ein bisschen auffälliger, dass er auch aus sich rausging mit Auktionen, wo man gesehen hat, ah ja, doch, der kann ein bisschen was. So, ne, im Passspiel. Zweikämpfe, aber auch hier müssen wir einfach, und ist auch ein junger Spieler, ein bisschen mehr beobachten. Und Tobi Dinkelbock hat es ja gestern gesagt, man sollte jetzt vielleicht bei ihm nicht zwingend davon ausgehen, dass er gleich in der Startelf steht, auch weil natürlich Elias Aden da gerade auf der 6 auch sehr, sehr auffällig spielt. Aber wenn es da einen Konkurrenzkampf bei den beiden gibt und ein erfahrener Mann soll ja auch noch kommen, dann sind wir, glaube ich, auch da gut gerüstet, auch für den Fall, dass man ja vielleicht mal nicht mit einer Raute, sondern mit einer Doppel-6 oder ähnlichem spielt. Also da müssen wir sehen. Also ja, Miguel Fernandes Gonçalves für den Augenblick vermutlich Kaderspieler, aber mit Potenzial für mehr. Ich glaube, so kann man es, wenn man fair ist, einschätzen. Und wie gesagt, vielleicht bekommen wir noch eine Info aus Zwickau zu Lukas Eixler. Zu dem können wir auch ehrlicherweise noch nicht sehr viel sagen. Ja. Dann haben wir haben ja noch wie viele Folgen jetzt? 1, 2 Folgen haben wir noch hier nach. Dann würden wir das gegebenenfalls morgen nachreichen und dann darüber sprechen. Andi, jetzt ist die Frage, hast du eine neue Gute-Nacht-Geschichte?
Nee, habe ich nicht.
Haben wir verpasst.
Es gab auch gestern keine.
Ach so, es gab keine. Also und was ist mit der zu langen? Also so lang, also sie passt ja auf ein Blatt Papier. Also so lang kann sie dann auch.
Na gut, es hat also irgendwas mit Zuckerrohr zu tun.
Ja, dann sag ich an dieser Stelle schon mal, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören euch und vielen Dank dir, Andi. Ich biete allen hier das Tschüss an und sage, machtet Jod.
Der König und seine beiden Söhne. Ein König hatte 2 Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen des Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der beiden 5 Silberstücke und sagte, ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend füllen. Womit ist eure Sache? Die Weisen sagten, das ist eine gute Aufgabe. Der älteste Sohn ging davon aus, der älteste Sohn ging davon und und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepresste Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich, das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen. Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte, ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach doch mich zu deinem Nachfolger. Der Vater antwortete, es ist noch nicht Abend. Ich werde warten. Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater sagte, du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat 5 Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal 1 Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei euch verabschieden. Es war mir eine Freude. Macht Idiot.